SWR 2 Wissen. Aula.
Mit dem Thema Alt werden und jung bleiben, die neue Alters- und Alternskultur. Wer heute mit 65 oder 66 in Rente geht, der hat noch eine lange Lebensphase vor sich, die mit Chancen und auch mit Einschränkungen verbunden ist. Klar dabei ist, Altwerden ist mit neuen Imperativen verbunden. Bleibe innerlich jung und aktiv, erlebe und lerne Neues, bilde dich weiter, bleibe ja nicht stehen. Und das zeigt schon, es gibt neue Bilder und neue Klischees. Darum geht es heute im Aula-Gespräch. Zu Gast ist Professor Hans-Werner Wahl, Leiter der Abteilung für psychologische Alternsforschung an der Universität Heidelberg. Guten Morgen, Herr Wahl.
Guten Morgen, Herr Kassal.
Herr Wahl, kann man allgemein sagen, wie sich die Alterns- und Altersbilder der Gesellschaft in den letzten, sagen wir mal, 2-3 Jahrzehnten verändert haben, gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels?
Ja, wir haben da gar nicht so viele gute Daten in Deutschland, aber weil man bisher offensichtlich an dieser Frage nicht so sehr interessiert war, aber es gibt eine Ausnahme und das ist der Deutsche Alterssurvey, der in Berlin durchgeführt wird. Und zwar, da ist ganz wichtig, es werden immer wieder 40- bis 85-Jährige zu unterschiedlichen historischen Zeitpunkten, das begann 1996, die letzte Erhebung war 2014, sodass man also die Einstellungen von gleich alten Menschen über einen Zeithorizont hinweg untersuchen und beschreiben kann. Und da ist das schöne Ergebnis in der Tat, dass die Sichtweisen der älteren Menschen sich selber gegenüber in der Tendenz etwas besser geworden sind. Man traut sich mehr zu, man sieht seinem Alter positiver gegenüber, man sieht eher die Chancen und Möglichkeiten des Älterwerdens, kein sehr starker Effekt, aber er ist da. Insgesamt kann man aus den Daten aber auch ablesen, ältere Menschen selber, über die Gesellschaft können wir gleich noch reden, sehen ihr Älterwerden zwar zunehmend auch als eine Chance, aber die Schattenseiten, die Krankheiten, die Begrenzungen werden immer noch sehr hochgewichtet, was natürlich grundlegend auch Sinn macht. Aber ich finde das gut, dass es eine Tendenz gibt, auch wie Sie sagen, dem eigenen Älterwerden gegenüberzutreten im Sinne, das ist eine lange Lebensphase. Ich denke, es ist die längste Lebensphase, die wir haben. Und die muss ich gestalten. Und da muss ich auch was rausholen oder da kann ich was rausholen. Da gibt es Potenziale. Und das ist an sich eine ganz gute Entwicklung.
Aus meiner Sicht hatten wir früher eine sehr eingeschränkte Sicht des Alters. Wir haben es nämlich meistens mit Defiziten in Verbindung gebracht. Körperliche Defizite, ja. Psychologische Defizite, kognitive Defizite. Ändert sich das auch?
Das ändert sich. In der wissenschaftlichen Diskussion gibt es da ein Begriffspaar, was ich weiterhin sehr hilfreich finde, nämlich das Wechselspiel zwischen Gewinnen und Verlusten. Niemand würde ja sagen, dass Altern eine reine Gewinngeschichte ist. Aber mittlerweile hat man doch erkannt, und da bin ich auch ein bisschen stolz auf meine Disziplin, die Psychologie und die Alternspsychologie, die Lebenslaufpsychologie, dass ein differenziertes Bild notwendig ist. Beispielsweise wissen wir ja, dass die kognitive Leistung nicht nur in den Keller geht, sondern es gibt bestimmte Leistungsbündel. Wir sagen kristalline Intelligenz, das ist Weltwissen, das sind Dinge, wie das Leben geht, das Leben besser verstehen, muss noch nicht Weisheit sein, aber es ist doch.
Es geht in die Richtung.
Es geht in die Richtung und da wissen wir, da gibt es Fortschritt, da gibt es auf jeden Fall Stabilität bis ganz spät ins Leben hinein. Also Altern ist für mich, ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahre und man fragt sich immer wieder, übertreibt man vielleicht auch die Chancen, was ich manchmal mache, und die positiven Seiten ein bisschen, weil ich auch denke, wir müssen ein bisschen das positive Altersbild pushen. Aber man kann doch mit vielen Daten sagen, Altern hat auch Chancen. Wir sind so gesund, wie wir historisch noch nie waren. Mhm. Es gibt auch im Kognitiven, also in der geistigen Leistung, einige Bündel, die stabil bleiben. Ältere Menschen sind sehr gut in der Erhaltung ihres Wohlbefindens. Sie können sehr gut mit negativen Emotionen beispielsweise umgehen. Sie lassen sich nicht so schnell in eine Rage oder in eine Wut oder in eine negative Emotionalität bringen. Also das sind schon eine ganze Menge Dinge, könnte ich jetzt sagen, da können wir uns als jüngere Menschen auch eine Scheibe abschneiden, beziehungsweise ist dann auch Chancen der Entwicklung spät im Leben und die sollten wir nicht kleinreden.
Wobei, es gibt da eine Gefahr, finde ich, die sieht man in der Werbung. Dann kommen dann gleich wieder die Klischees. Ja? Ja. Also in der Werbung sehen wir 75 Jahre alte Männer und Frauen, die aussehen wie 65, mhm, denen es super gut geht, die toll mit ihren Enkeln spielen, die überhaupt keine Probleme haben, aber ein bisschen Prostagut nehmen oder mhm, gegen Verstopfung irgendwas.
Absolut.
Das ist natürlich so ein Klischeebild. Mhm. Ne?
Das ist ein Klischeebild und man könnte vielleicht so weit gehen zu sagen, was drückt sich da aus? Mhm. Da ist so eine Sucht nach Altern nicht anerkennen, genau. Altern kleinreden, wir werden eigentlich gar nicht alt. Es gibt eine unglaublich stark ausgeprägte, ich frage mich da manchmal auch, warum ist es eigentlich so, dass wir immer wieder so tun müssen, als müssten wir uns vom Älterwerden auch distanzieren. Und diese Klischees, die sie beschreiben, die quietschfidelen älteren Menschen, die irgendwo am Strand herumlümmeln und es sich nur
gut... Lümmeln ist gut, ja, auf Mallorca. Ja,
genau. Also alles ist gut. Altern hat viele Gesichter, das ist klasse, ist facettenreich. Es gibt nicht nur die eine Form des Alterns oder des guten Alterns. Aber mit diesen Klischees, die eben doch auch sehr stark verbreitet werden in bestimmten Werbematerialien und so weiter, bedienen wir letzten Endes aus meiner Sicht eher auch die Negativität des Alters. Es ist so übertrieben, dass ältere Menschen das selber eigentlich gar nicht ernst nehmen können. Dann kippt es um und sagen, ja, eigentlich ist Altern ganz schlimm. Die übertreiben jetzt total, hat nichts mit meinem Leben zu tun. Und eigentlich ist Altern etwas, was doch nur Verlust bedeutet. Wir brauchen eine Differenziertheit und das ist schwer. Stereotype haben die Neigung, dass sie vereinfachen. Deshalb sind sie ja auch angeblich oder tatsächlich so hilfreich. Und wir brauchen aber ein Altersbild, was auf der einen Seite die Stärken des Älterwerdens, die Möglichkeiten der Gestaltung, die Entwicklung sehr nach vorne bringt. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja auch Hochaltrigkeit, das ist die am stärksten wachsende Gruppe. Wir werden heute, ob wir wollen oder nicht, extrem alt, jedenfalls viele von uns. Und wir müssen auch diese späte Phase des Lebens gut gestalten. Und Altern hat natürlich auch was mit Endlichkeit zu tun. Also es ist dieses gemischte Bild. Ich finde das sehr attraktiv, sich genau mit diesem gemischten Bild auch ein bisschen auseinanderzusetzen, auch persönlich, aber auch als Wissenschaftler natürlich. Aber ich glaube, es macht auch vielen Menschen Angst, dass wir auf der einen Seite so lange leben können, aber das natürlich auch bestimmte Grenzerfahrungen bedeutet.
Stecken hinter diesen Klischees, über die wir gerade gesprochen haben, steckt da nicht die Angst der Leistungsgesellschaft vor dem Alter? Weil Alter dann wieder doch indirekt gleichgesetzt wird mit nicht mehr leistungsfähig.
Das ist sicherlich, Herr Kaspar, eine große Gefahr. Ja, ich würde auch sagen, da wird etwas aufgebaut. Finger gehen auch zurück, so zu mir selber, auch in der Forschung, was ein sehr leistungsbetontes, wir sollen bitte alles dafür tun, gesund bleiben, wir sollen bitte alles dafür tun, leistungsfähig zu bleiben, wir sollen bitte Angst. Es ist ein Selbstoptimierungsprozess. Zeigt aber auch wieder, auf der einen Seite finde ich das natürlich eine klasse Botschaft, dass wir heute so viele Befunde haben, wir sagen der Plastizität, also wir können Altern verändern, auch selber. Auf der anderen Seite aber darf das ja nicht bedeuten, dass Altern zu einem neuen Stress wird, also die Leistungsgesellschaft sich fortsetzt und im Grunde genommen wir sagen, genau, also es ist nicht erlaubt, sich zurückzuziehen, gelassen zu werden. Also ich denke, auch hier haben wir so eine, ich sage jetzt mal Ambivalenz in dem Sinne. Auf der einen Seite ist es klasse, dass wir heute besser verstehen, Altern ist nicht nur ein Bioprogramm, ein biologisches Programm, was so abläuft. Ich muss mich dem hingeben. Auf der anderen Seite aber dürfen wir die Selbstoptimierung auch nicht übertreiben.
Wir müssen mal vielleicht ein paar Zahlen nennen. Ich habe gelesen, ein Mädchen, das heute geboren wird, durchschnittliche Lebenserwartung 90.
Ja, ne? Also geht sogar in Richtung
Wahnsinn.
100.
Ja.
Also jedes zweite Mädchen wird 100. Ja.
Ich bin 58. Welche Lebenserwartung habe ich durchschnittlich? 85?
Das dürfte etwa 85 sein, genau. Also je länger man sozusagen noch überlebt, desto weiter geht es immer noch mal. Also auch im Mittelalter sind ganz wenige schon 70 geworden. Die hatten dann auch eine Chance, 80 zu werden. Aber es war eben eine super, super selektionierte, ausgewählte Gruppe. Also in der Tat, wir haben heute eines erreicht in unserer Gesellschaft und das ist im Grunde unglaublich. Das System Mensch ist sehr komplex, es ist biologisch sehr, sehr kompliziert. Unsere hirnorganische Ausstattung ist zwar sehr gut, aber auch sehr verletzlich. Trotzdem haben wir es geschafft, etwa in gut 100 Jahren unsere Lebenserwartung zu verdoppeln. Ein unglaublicher Vorgang mit medizinischer Unterstützung, aber auch Dinge wie Bildung spielen da beispielsweise eine große Rolle. Natürlich auch Ernährung, also ein ganzes Bündel von Faktoren. Aber es ist im Grunde unglaublich, dass in dieser historisch kurzen Zeit quasi eine Verdopplung unserer Lebenserwartung eingetreten ist. Und da hinkt natürlich manchmal die kulturelle Gestaltung einer solchen sehr schnell angestiegenen und lang gewordenen Lebensphase, die hinkt natürlich ein bisschen nach. Also im Grunde genommen denke ich manchmal, ältere Menschen, sagen Sie mir auch, Herr Wahl, ich habe eigentlich gar nicht gedacht, dass ich so alt werden will. Und eigentlich habe ich schon alles erreicht, muss aber jetzt noch weitere 10 Jahre. Vielleicht ist das was Schönes, aber eigentlich ist schon alles da. Und ich muss mal gucken, wie ich diese Phase gestalte. Also ist natürlich auch eine große Chance. Aber wir sind eigentlich immer noch ein bisschen überrascht davon, dass wir so lange leben können und das auch natürlich gestalten müssen.
Ja, genau, das Gestalten ist das Wichtigste. Mich würde bei Ihnen interessieren, weil Sie Alternspsychologe sind, was passiert psychologisch im Kopf eines alternden Menschen? Bin ich eigentlich ein alter Mensch? Es gibt da ja überhaupt gar keine, ja. Gar keine Maßstäbe.
Den ersten Punkt.
Für Sie bin ich vielleicht älter als Sie.
Ja.
Für unsere Technikerin sind wir uralt. Ja, und aus meinem subjektiven Empfinden bin ich mittelalt. Ich habe ja noch ein paar Berufsjahre vor mir.
Genau, also eigentlich ist Altern, wir reden hier so, als gäbe es da eine objektive Realität. Die erste vielleicht sehr primitive Antwort wäre ja, wir altern ohnehin das ganze Leben. Das beginnt sehr früh. Wir wissen das schon mit Ende 20. Ich sage das auch ganz gerne manchmal mit einem positiven Ton auch den Doktoranden, Doktorandinnen, also dass wir langsamer im Kopf werden, Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit ein Stück zurückgeht. Das beginnt schon mit Ende 20, nämlich Verlangsamung, so Dual Task, also Mehrfachaufgaben, richtig toll und ohne größere Fehler machen. Das beginnt auch schon mit 40, 50 so, dass da die ersten kleineren Unebenheiten und Verletzlichkeiten eintreten. Also das sehen wir schon das ganze Leben. Fragen wir ältere Menschen und würden einfach sagen, ja, wie alt fühlen Sie sich denn? Dann sagen uns die meisten älteren Menschen, auch in unseren Studien, ich fühle mich 5 bis 10 Jahre jünger. Es gibt eine ganz kleine Gruppe, aber wirklich eine ganz kleine von etwa 5 bis 10%, die sich als älter erlebt. Es gibt eine Gruppe, sind vielleicht 20%, die erlebt sich so alt, wie sie ist. Aber die meisten sagen, und ich denke, das muss man auch ernst nehmen, die sagen, ich fühle mich jünger. Warum muss man es ernst nehmen?
Und was sagt das?
Genau, was sagt das? Und ich habe auch eine ganze Zeit lang in meinem Forscherleben sozusagen das ein bisschen unterbewertet. Jetzt hatten wir vor etwa 10 Jahren angefangen, dazu auch Studien zu machen und weiterzuführen, die auch andere gemacht haben. Hatten vor kurzem auch eine Meta-Analyse, also alle Längsschnittdaten, die also langfristig beobachtet haben, sind ältere Menschen, die sich positiver sehen, die sich jünger einschätzen. Wie sieht's mit denen 10, 20, 30 Jahre später aus? Und da kann man eben feststellen, jene Menschen, die schon mit 50, 60 sich als positiver oder jünger auch beschrieben haben, die stehen 20, 30 Jahre später gesundheitlich besser da, kognitiv besser da und leben sogar länger auch. Also da gibt es mittlerweile mehrere Studien, das ist nicht gesponnen, das ist repliziert. Also ich glaube sehr fest an diese Befunde, das ist kontrolliert für Gesundheit zum ersten Messzeitpunkt und andere Unterschiede für Bildung, für Geschlecht. Also ich will damit nur sagen, es ist sicherlich nicht so, ich stehe meinem Älterwerden ein bisschen positiver gegenüber, jetzt kann ich 7 Jahre länger leben.
Ja,
aber insgesamt,
klingt's ein bisschen.
Also das wäre vereinfacht, aber insgesamt gibt's doch viele Befunde, die zeigen, wenn ich mich positiver einschätze, schon im mittleren Alter, auch mein späteres Älterwerden so als eine Chance und etwas, auf das ich mich vielleicht sogar ein bisschen freuen kann, dann macht das was mit meinem Verhalten. Ich bin aktiver, ich investiere mehr in Gesundheit, ich bin alerter und bin offener für alle möglichen Dinge, die mir so entgegenkommen. Und das sind natürlich alles Faktoren, von denen wir wissen, die erhalten kognitive Leistung, die erhalten körperliche Fitness, kardiovaskuläre Fitness. Und ganz interessanter Punkt, den ich vielleicht noch kurz machen will. Wir wissen mittlerweile auch in experimentellen Studien vor allem und in sogenannten Studien der ambulanten Messung, also man beobachtet ältere Menschen in ihrem Alltag und nimmt da auch Bioindikatoren, also biologische Maße ab, dass negative Bewertungen meines eigenen Älterwerdens auch Stress auslösen. Und dieser Stress, das weiß man jetzt aus vielen Befunden, der macht was mit unserem kognitiven System, zum Beispiel eben die Leistung des Hypothalamus, ja, für Gedächtnis, da gibt's negative Effekte, kardiovaskulär gibt's Effekte. Also man könnte sagen, wie ich meinem Älterwerden entgegentrete, das hat auch was damit zu tun, wie meine Biologie läuft. Und die Biologie macht wieder was mit meiner Gesundheit. Also ein spannender Befund, der letzten Endes so einen biopsychosozialen Gesundheitsbegriff auch nochmal ganz neu unterfüttert. Da ist was dran an diesem Begriff. Wir sind nicht einfach nur Opfer unserer Biologie, aber natürlich ist die Psychologie alleine auch nicht maßgeblich. Es ist dieses Wechselspiel.
Aber lassen Sie uns vielleicht mal sammeln, was psychologisch passiert im Alter. Also sagen wir mal ab 55, 60 ist vielleicht schon zu spät gesagt. Berufsmäßig ist alles erreicht. Genau. Kinder sind da, Enkelkinder sind schon da. Was passiert psychologisch? Ja. Man ist dem Tod näher, eindeutig.
Ja, aber noch nicht im mittleren Alter. Also zunächst mal, wenn wir ins mittlere Alter gehen, das hat man früher als eine Phase des Stillstandes und hat gesagt, da passiert gar nichts mehr.
Also heute 50 meinen Sie jetzt,
50 oder? Bis 60 ja. etwa, genau, bis 65, bis der Übergang. Also das ist eine Phase, die natürlich auch für das spätere Älterwerden sehr bedeutsam ist. Man ist noch im Beruf, ist auch als älterer Arbeitnehmer natürlich gefordert. Ich denke auch schon wichtig, da nicht negative Klischees zu übernehmen, die in vielen Jobkontexten noch da sind. Ganz wichtig auch psychologisch, und das sehen wir auch zunehmend, sich damit auseinandersetzen, was kommt da auf mich zu? Eine sehr lange weitere Lebensphase, sich vorbereiten, antizipieren ist ganz wichtig. Und was auch psychologisch sehr wichtig ist, das Gefühl zu haben, dass ich das, was auf mich zukommt, gestalten kann und dass ich Ziele habe. Ziele im Leben sind so motivationspsychologisch, und das klingt vielleicht sehr banal, auch wenn man das sagt, sind so die zentralen Treiber eigentlich unseres Lebens. Und das ist ganz wichtig, wo will ich noch hin? Oder vielleicht sollte ich gar nicht noch sagen, wo will ich hin im Leben? Ich habe noch viele Jahre vor mir. Was will ich gestalten? Welche Ziele sind aber auch vielleicht nicht mehr erreichbar? Das ist auch ein wichtiger Prozess des Älterwerdens, Ziele zu adjustieren, bestimmte Dinge, die ich erreicht habe, entweder abzulegen oder aber auch zu sagen, das ist nicht mehr mein Ziel, kann nicht mehr eine ganz neue Jobkarriere, kann möglicherweise auch nicht mal ganz neues soziales Leben aufbauen. Und insofern ist diese Zielregulationsprozesse, die sind sehr bedeutsam. Einen weiteren Punkt, den ich noch machen will, neben der kognitiven Entwicklung, die im mittleren Alter beginnt, auch ein bisschen verletzlicher zu werden. Also man spürt zum ersten Mal so, dass kognitive Leistung etwas Wichtiges im Leben ist und dass sie auch nicht mehr so gut funktioniert. Stichwort Arbeitsgedächtnis, Schnelligkeit. Wohlbefinden ist eher kein Problem, bleibt stabil. Menschen verstehen sehr gut, ihr Wohlbefinden auch in den Übergang ins spätere Alter, Älterwerden zu halten. Soziale Umwelten werden wichtiger, das wissen wir aus vielen Studien. Also wenn wir so 60, 70 werden, dann beginnt so ein Prozess von Generativität. Man denkt zunehmend darüber nach, was man so hinterlassen will. Das müssen nicht nur die Kinder sein, sondern es können auch irgendwelche Werke und Leistungen, oder ich will als Mentor in einem Job meine Lehrlinge gut ausbilden und freue mich, dass da eine neue Generation von hochwertigen Facharbeitern und so weiter und Facharbeiterinnen entsteht. Also es ist so eine Gemengelage von Verlusten, aber auch, ich will was weitergeben, ich kann meine soziale Umwelt gut gestalten und ich will auch später noch was erleben und überlege mir auch ein bisschen, in welche Richtung das gehen kann. Also das ist so die Gemengelage des Älterwerdens
heute. Aber es gibt doch auch Gefahren für das Alter. Also zum Beispiel der Tod des Ehepartners, nachdem ich in Rente gegangen bin. Ich erkenne, dass ich mit meinen Kindern doch falsch umgegangen bin, etc. etc. Und Sie hatten ja eben von der Zerbrechlichkeit gesprochen. Gibt es da eine erhöhte Sensibilität und gibt es neue, andere Krisen, die auftreten könnten?
Ja, also ich denke, natürlich ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Auf der einen Seite sehen wir, dass ältere Menschen gut in der Lage sind heute, wir reden von mittleren Tendenzen, im Einzelfall kann das immer anders aussehen, das Alter zu gestalten, auch die eingetretenen Verluste gut zu bewältigen. Ich sage da auch immer, wir haben ja auch die große Ressource der Zeit. Also das meiste geschieht ja über Jahre. Wir können uns langsam anpassen, sensorische Veränderungen, kognitive, andere. Aber wie Sie sagen, es gibt dann auch eben Verluste, die sind sehr bedeutend. Der Verlust des eigenen Ehepartners, der Ehepartnerin, Partners, Partnerin, gilt in der Stressforschung als das gravierendste Ereignis. Das passiert zu 95% jenseits von 60 Jahren oder 70 Jahren. Da ist ganz spannend, dass man an dem Beispiel auch die Vielfältigkeit des Umgehens mit solchen Erfahrungen sieht. Auf der einen Seite ist das natürlich eine riesige Stress-, Trauer-, Verlusterfahrung. Auf der anderen Seite ist es ganz interessant, dass die Studien, die wir heute haben, auch Längsschnittstudien, Personen, die verwitwet sind, die weiterverfolgt wurden, dass man sieht, die meisten dieser Personen kriegen es gut hin, formuliert es ein bisschen salopp, im Sinne der Bewältigung der Trauer, was nicht heißt, dass Trauer bleibt, natürlich bleibt sie, aber man investiert in neue Lebensprojekte, man engagiert sich möglicherweise nochmal in der Gemeinde. Diese Prozesse, die laufen bei den meisten eben auch relativ gut und in Anführungszeichen erfolgreich ab. Warum? Unter anderem deswegen, weil Menschen ja auch wissen, dass so ein tiefes kulturelles Wissen, dass der Tod des Partners, der Partnerin auch zu dieser Lebensphase gehört, dass einer früher sterben wird. Man erwartet es. Es ist quasi eine Aufgabe, die in gewisser Weise im Zeittakt, vielleicht wäre es schön gewesen, ein paar Jahre später erst zu erleben. Und das scheint sehr wichtig zu sein, dass Dinge geschehen, die man doch im Erwartungshorizont hat. Ähnliches gilt auch für Krankheiten. Also wir sind auch relativ gut gewappnet. Das heißt jetzt nicht, Wahl hat gesagt, nach 3 Monaten hat man eine Verwitwung überstanden. Das stimmt natürlich nicht. Aber die meisten Daten zeigen eben auch, diese schwerwiegenden, krisenhaften Erfahrungen werden von einer großen Zahl von Menschen ganz gut bewältigt. Und das macht einem auch wieder Mut. Aber es heißt auch gleichzeitig, Altern ist eine Phase, in der auch sehr schwerwiegende Verlustereignisse eintreten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen.
Kann man sagen, je resilienter ich als Kind war, also widerstandsfähiger im Umgang mit Krisen, desto resilienter bin ich als alter Mensch? Zieht sich das wie ein Faden durch die Biografie?
Das ist ein spannender Punkt, der auch in der Alternsforschung in den letzten Jahren generell eine Art von Hype, also hat viele Forschungen angezogen, weil man mittlerweile sehr lange Beobachtungszeiträume hat, beziehungsweise auch mit ein paar Einschränkungen viel dafür tut, dass wenn man Menschen mit 50 plus untersucht, dass man so zurückverfolgt, wie ist ihr früheres Leben abgelaufen, versucht da einen guten Eindruck zu bekommen, macht das mit vielen strukturierten Fragen, hat auch viel Erfahrung, wie man das mittlerweile machen kann, dass man keine sozusagen Wunschantworten bekommt, sondern relativ realitätsnah. Und wenn man diese Forschungen zusammennimmt, dann würde ich sagen, ja, da ist was dran. Mhm. Unser Altern und viele Unterschiede, die wir spät im Leben sehen, hat auch was mit Bildung zu tun, hat was mit ökonomischen Situationen zu tun, hat was mit natürlich Traumata, die man möglicherweise mit schweren Situationen, auch Verlust von Eltern sehr früh beispielsweise, insbesondere der Mutter. Das sind alles Faktoren, die man in diesem Zusammenführen von frühkindlichen Erfahrungen untersucht hat und hat eigentlich durchgängig festgestellt, da gibt es Effekte auf späte Gesundheit, auf Mortalität und auch auf Widerstandsfähigkeit, Resilienz im Umgang mit den Krisen, die spät kommen. Insofern könnte man schon sagen, eine, was immer es bedeutet, wohlbehütete, eine gut verlaufende, emotional mit viel Vertrauenselementen ausgestattete Kindheit in Verbindung mit einem guten, ich sage das jetzt mal ein bisschen verkürzt, Bildungsinput, hochwertigen, das ist im Grunde genommen einer der besten Schutzfaktoren für ein spätes Leben. Und das zeigt uns ja auch, wir müssen in so einer Lebenslaufperspektive denken lernen in unserer Gesellschaft. Und im Grunde genommen würde ich mir wünschen, dass man auch schon früh im Leben spielerisch durch schöne Lehrmaterialien so ein bisschen die Chance hätte, sich mit dem, was später kommt, etwas auseinanderzusetzen.
Man muss sozusagen die Lebensalter verbinden.
Die Lebensalter verbinden.
Die Lebensphasen.
Genau.
Was heute überhaupt nicht passiert.
Genau. Heute neigen wir dazu, das zu separieren. Wir nehmen das auseinander, Kind und Jugend. Und im Grunde interessiert manchmal auch in der Forschung. Dann liest man zum Beispiel Lebenslaufforschung und man hat eine Studie gemacht von 10 bis 15 und bezeichnet das schon sozusagen als Lebenslaufforschung oder 10 bis 20. Genau. Wir müssen die Lebensphasen verbinden. Die frühe Lebensphase ist heute vor allem dadurch charakterisiert, dass wir in gewisser Weise, ob wir wollen oder nicht, sehr alt werden. Die späte Lebensphase ist natürlich auch davon ganz massiv bestimmt, was alles geschehen ist, was alles abgelaufen ist, was wir mitgenommen haben. Und Sie hatten das vorhin gefragt und ich bin noch nicht drauf eingegangen. Wir wissen auch aus Studien mittlerweile, dass das auch eine große Anforderung psychisch ist, wenn ich spät im Leben zu dem Punkt komme, dass ich sage, ich habe in Bezug auf meine Kinder oder XY oder meinen Berufsweg
Fehler gemacht.
Ja. Also Reue, aber ich kann es jetzt auch nicht mehr so korrigieren. Mhm. Natürlich, ich kann psychisch mich damit auseinandersetzen, kann das Gespräch suchen, ist aber manchmal nicht mehr möglich, bestimmte Dinge aber auch nicht mehr, das Ruder nicht mehr herumwerfen. Der Zug ist bis zu einem gewissen Grad abgefahren. Das heißt jetzt nicht, dass man quasi zu einer Situation der Verzweiflung oder der Depressivität verdammt wäre. Mhm. Aber wir wissen aus vielen Studien, dass diese Situation, dass es nicht gelingt, das zurückliegende Leben in eine Integrität, also es hat gepasst, ich kann jetzt das zu Ende leben, was mir gut getan hat und was sich gut entwickelt hat. Das sind Dinge, die doch sehr belastend sind. Ich könnte jetzt noch dazu sagen, wenn das sich sehr gravierend und sehr auch belastend entwickelt, dann hilft mir jetzt auch als Forscher das Wissen, obwohl ich selber kein klinischer Psychologe bin, dass es auch hochwertige Psychotherapieangebote für alte Menschen gibt. Die sind auch gut untersucht. Die funktionieren genauso gut wie für Jüngere. Also Alter ist kein Grund, jemand eine Psychotherapie vorzuenthalten.
Ich kann mir vorstellen, es gibt ganz viel Berührungsängste noch. Also dazu ist die Kultur auch noch nicht bereit, das zu enttabuisieren.
Das verändert sich aber.
Ich bin 70 und brauche eine Therapie.
Das verändert sich aber sehr stark. Also die Babyboomer, also die im Nachkriegsschlangen Jahrgänge, die oft auch in ihrem Leben schon Gruppenerfahrungen, unterschiedliche psychotherapeutische, im weitesten Sinne Erfahrungen gemacht haben, die auch nicht mehr sagen würde, eine depressive Erkrankung, dann bin ich verrückt, dann bin ich gestört. Also da verändert sich auch etwas und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, dass ältere Menschen auch zunehmend sehen, natürlich körperliche Gesundheit muss erhalten bleiben, aber ich kann möglicherweise und sollte möglicherweise auch spät im Leben noch etwas für meine psychische Gesundheit tun. Und da gibt es auch hochwertige Formate, die mir das erlauben. Und übernimmt auch die Krankenkasse.
Ja. Jetzt was Gesellschaftspolitisches. Vielleicht müssen wir jetzt eine kleine Zäsur machen. Was halten Sie denn eigentlich von der Tatsache, dass es immer noch die Frühverrentungskultur in Deutschland gibt? Also ich glaube schon überwiegend viele wollen früher in Rente. Was auch finanziell sich manchmal sogar lohnt.
Ja.
Ja, also bei vielen steuerlichen Berechnungen ist die Frühverrentung besser.
Das stimmt. Also die Antwort, die ich jetzt als auch als Alterspsychologe geben würde, ist, wir brauchen auch in diesem Bereich einfach die Vielfalt. Es muss möglich sein, denn wir wissen ja, ältere Menschen, und das zeigen viele Studien, haben die unterschiedlichsten Bedürfnisse. Es gibt auch in diesem Früh-Alt-Übergangsstadium, es gibt eine Gruppe, die in der Tat so schnell es geht aus ihrem Job raus will und andere Ideen hat, was ja nicht heißt, dass diese Gruppe, ist ja manchmal in unserer Gesellschaft auch so ein bisschen geprägt, jetzt plötzlich unproduktiv wäre. Die machen ja vielleicht einen tollen Job als Großeltern, die engagieren sich vielleicht in der Migrationsarbeit.
Aber das wird nicht anerkannt.
Das wird nicht anerkannt.
Nur anerkannt, Erwerbsarbeit.
Genau, also das ist eine Fixierung unserer Gesellschaft, die natürlich zu einseitig ist. Eine Gesellschaft funktioniert nicht nur durch Erwerbsarbeit, sondern durch Produktivität im Bereich der Familie, im Bereich des freiwilligen Engagements, auch in einer Alterskultur ganz generell, denn wir alle wollen ja alt werden, wollen gut alt werden, die älteren Menschen müssen uns das irgendwie vorleben und brauchen dazu auch kulturelle Gefäße und Muster, also das ist insgesamt auch etwas Wertvolles. Sie testen neue Wohnmodelle, die vielleicht für mich dann auch mal später interessant sind. Also insofern sind da viele Punkte der Produktivität. Nehmen wir Intergenerationenaustausch, da haben wir viel zu wenig in unserer Gesellschaft. Es gibt viele auch Studien, schöne Experimente. Wenn man Ältere mit Jüngeren zusammenbringt, hat das für beide Seiten sehr Hilfreiches. Man wird offener, ist auch kognitiv anregend, persönlichkeitsanregend. Also es gibt viele Möglichkeiten der Produktivität. Und dann gibt's aber auch andere Menschen, und da würde ich denken, das muss man auch natürlich bereitstellen und flexibler sein, auch in unseren Rentensystemaspekten, die eben sehr lange arbeiten wollen und die vielleicht auch nochmal einsteigen wollen, die vielleicht nochmal in einen anderen Beruf auch einsteigen wollen. Also wir werden zunehmend eine Gesellschaft sehen, in der ohnehin unser Modell, wir machen früh Ausbildung, dann arbeiten wir lange, dann haben wir in Anführungszeichen Freizeit. Das ist das Modell von gestern. Das wird sich deutlich verändern. Das wird auch hilfreich für unsere Gesellschaft sein, weil Globalisierung, all diese Dinge erwarten eine Flexibilität. Ich würde vorhersagen, und sage das manchmal auch zu jungen Menschen, dass den Job, den ich gelernt habe und mehr oder weniger mein ganzes Leben gemacht habe, das ist nicht das Modell der Zukunft. Sondern man wird nochmal mit 50 möglicherweise etwas ganz Neues lernen, auch mit Lust lernen, nochmal eine ganz andere Berufsperspektive und möglicherweise mit 65 nochmal.
Wir können ja sagen, Herr Wahl, abschließend vielleicht, es ist eine ungeheure Dynamik auch ins Leben gekommen. Ja, also eine Trennung mit 60 wird wahrscheinlich gar nicht mehr so spektakulär sein. Dann heirate ich halt nochmal.
Absolut.
Und vielleicht finde ich mit 80 eine neue Partnerin, die ich dann heirate.
Absolut. Ja? Das ist also die neue Denkweise.
Es gibt eine völlig neue Dynamik in allen
Bereichen. Wir haben eine neue Dynamik und die nimmt jetzt Fahrt auf, auch spät im Leben. Wir werden uns gar nicht mehr als alte Menschen stempeln, sondern auch das späte Leben sehen als eine Zeit der möglicherweise auch großen Veränderungen, der neuen Partnerschaften, der neuen Wohnprojekte, aber auch der neuen Herausforderungen. Und ich denke, das ist auch ein bisschen so eine, ich sage jetzt mal, Normalisierung der Alternsphase mit Chancen, aber auch mit Grenzen.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Vielen Dank auch.